Hallo, willkommen zur 41. Folge vom Filmfenster zusammen. Das ist wird ein Serien-Special und Trailer-Special zusammen mit Mephisto. Sali Mephisto.
Da bin ich noch, immer noch am Start.
Genau. Wir sind fresh und steigen hier gerade direkt mal ein mit gewissen Serien, die wir einerseits gesehen haben oder wo wir noch gerade am Schauen sind. Machen hier so ein kleines Roundup, ein kurzes, und dann gehen wir gerade direkt in die Trailer-Folge rein.
Ja, wir wollen schließlich über
Ja!
vieles, was angekündigt ist, was erst die Bewegtbilder gibt, wenn wir heute noch reden, da jetzt durchaus interessante Sachen dabei, glaube ich. Für alle.
Ja, ich glaube, sehr diskutabel heute.
Genau.
Ja, was sind wir noch am Schauen? Ich denke, etwas, was natürlich gerade mega hoch im Kurs ist bei uns, ist sicher Serie Shogun, wo wir drinnen sind. Wie hast du das, Mephisto?
Das ist so, ja. Ich bin aktuellste Folge. Im Moment sind bereits 5 Folgen ausgekoppelt. Da bin ich im Moment eigentlich bei der aktuellsten und es gefällt mir immer noch so. Und ich habe ja hier im Filmfenster klar gesagt, es ist so eine Serie, sie fängt an, ich sehe sie in ein paar Minuten und weiss plötzlich, die ist etwas für mich. Und das Gefühl habe ich immer noch. Die Serie bleibt interessant, Geschichten, die erzählt werden, sind interessant, Figuren sind interessant, was enorm wichtig ist. Und es ist ja übrigens bereits jetzt offiziell gesagt worden, dass Shogun definitiv die Story von einem Buch, also von dem Buch erzählt, nicht von einem Buch, von dem Buch erzählt und nach einer Season also definitiv auserzählt ist. Es wird keine zweite Season geben. Das ist offiziell bestätigt. Aber wir freuen uns auf die nächsten 5 Folgen. Es wird 10 Folgen geben. Und nachher werden wir sicher hier noch Schlussfazit ziehen.
Absolut richtig. Ich bin noch nicht so weit wie du. Ich bin jetzt plus oder minus in der dritten Folge bleiben stecken. Aber ich kann dir die Qualitätsgeschichte beipflichten. Also, das ist wirklich grosses Kino, sprich Serienformat hier, das geliefert wird. Und es wird dem japanischen Roman wirklich gerecht hier, also sprich dem Szenario. Und ich bin wirklich auch gespannt, hier hat Disney Plus zusammen mit der FX-Produktion wirklich etwas Grosses an Land gezogen. Ich glaube, Superlative, was ja hat über Shogun, ist ja der Vergleich zu Game of Thrones, rein von Epicness, was das aufbauen kann, bezüglich der Bilder und all dem Storytelling, was das in sich hat. Und wir können euch, glaube ich, hier im Filmfenster die Serie wirklich wärmstens empfehlen. Wenn ihr sie noch nicht gesehen habt, schaltet mal wieder. Es lohnt sich.
Yes. So, was,
Genau.
aber nein, haben
Und
wir ja noch hier im Filmfenster noch eine andere Serie, die noch läuft. Constellation bereits erwähnt. Das ist in den letzten Zügen. Constellation, eine Science-Fiction-Serie, unter anderem mit der Noomi Rapace, wo wir hier schon ausführlich darüber geredet haben, wie so unsere ersten Eindrücke waren, wo wir dranbleiben wollen. Ich bin auch immer noch dran. Und mein Eindruck ist immer noch sehr positiv. Es reisst mich eigentlich immer noch jede Folge mit. Die Story und das Geheimnis um die Astronautin, die da aus dem All zurückkehrt, von der Internationalen Raumstation und einen Teil von ihren Erinnerungen nicht mehr hat. Und gleichzeitig auch noch um das Forschungsexperiment, das da noch mitspielt. Das interessiert mich immer noch, ich bin immer noch dran. Ich bin einfach gespannt, ob sie es wirklich logisch und vernünftig können auflösen. Das ist der grosse Brocken, den sie müssen überwinden, glaube ich, von dieser Serie. Das ist ja eine Miniserie, die wird auch abgeschlossen sein. Deshalb muss ja die Story sauber auserzählt werden. Und ich bin gespannt, ob das wird gelingen. Bin auch
Ja.
mal schauen.
Ja, du sagst eben, so ein Science-Fiction-Thriller steht und fällt natürlich eben auch ein bisschen mit dem Ende, wie
Genau.
du auch, bin ich auch noch drinnen. Nimmt mich der Wunder, ob sie das schaffen, und das können wir ja dann hier im Filmfenster auch zur Zeit beleuchten. Ganz klar. Etwas, wo wir, glaube ich, auch beide neu drinnen sind, ist auch eine Science-Fiction-Serie, Drama-Fantasy, kann man sagen. Ist gerade neu gestartet auf Netflix. Ist auch voll verfügbar. 8 Episoden ist die lang. Das ist Three Body Problems.
Genau.
Ich habe dort wirklich auch nochmal gerade heute reingeschaut, die erste Folge durchgesehen, bin jetzt gerade in die zweite rein. Habe ich auch noch nicht hier im Filmfenster, werden wir es sicher nochmal beleuchten. Kann ich noch nicht viel dazu sagen. Hat Potenzial, ein bisschen. habe ich das Gefühl. Mm. Jetzt die ersten, wie du sagst, Bilder, die man sieht. Ob es den gegen hinten raus verhält, werden wir sicher auch noch beleuchten.
Ja, der Free Body Problem, was ja ein bisschen nach einem sperrigen Titel tönt, basiert auf der Trisolaris-Buchreihe. Eine weltweit bekannte und sehr, sehr hoch beliebte Science-Fiction-Romanserie vom chinesischen Autor Li Qiqing. Und ja, ich habe die Bücher nicht gelesen. Ich kann zu den Büchern nichts sagen. Science-Fiction-Roman würde mir sonst ansprechen. Ich habe die Buchreihe nicht gekannt. Aber sie scheint sehr viele Fans zu haben und soll ja wirklich sehr ein grosses und interessantes Universum und eine Welt bieten, wo ich gespannt bin, was wird auf uns zukommen. Und auch der China-Bezug hier ist durchaus interessant. Das merkt man schon ab der ersten Folge. Ich glaube, die grosse Herausforderung wird hier sein, vom D.B. Weiss und vom David Benioff, die ehemaligen Game of Thrones-Macher, dass sie wieder Charaktere können etablieren können. Und da bin ich gespannt, ob sie das werden schaffen in den ersten 8 Episoden. Genau.
Mhm. Ja, weiter gehen wir da, glaube ich. Eben Comics ja wieder hoch im Kurs. Es ist da so ein kleines Reboot von der X-Men-Comic-Serie, die es früher schon mal hat gegeben. X-Men
Ja, es 97. ist eben nicht das Reboot. Hast du das gewusst? Das ist eben
also
das.
Reboot, in dem Sinn ja, neu erzählt, kann man stimmt. sagen. Einfach im Style von
weil ich finde Trailer eben und Idee, alles. Die Idee ja. finde ich richtig cool, dass sie von der alten Serie hat es 5 Seasons gegeben. Und das ist jetzt wie die 6. Season. Das schließt gerade das Ende von der alten an, nach über 20 Jahren oder so. Und das finde ich recht eine coole Idee. Und hat auch den ähnlichen Zeichnungsstil, ähnlichen Animationsstil. Wir reden vielleicht noch zur Erklärung, wir reden von X-Men 97 im Moment verfügbar. Ja, hast du schon reinschauen können?
Nein, ich habe anfangs Trailers gesehen und also Reboot habe ich mehr wegen der Aufmachung gemeint. Du sagst es, es knüpft an die Geschichte von den alten X-Men-Serien aus den 90er Jahren. Ich glaube, es ist 1992 sind da die ersten Folgen erschienen. Und jetzt runden sie das ab und die Teile, die sie reinbringen, einfach ein bisschen, wie soll ich dem sagen, redesigned in gewissen Faktoren, aber es ein bisschen soft halt eigentlich. Und ich bin durchaus gespannt, weil früher, eben, du hast ja sicher auch die ganzen Comic- Sachen gesehen im Cartoon-Bereich. Also, ich denke, die alten Batmans oder die alten Spider-Man-Serien und
New Spider-Man-Serie bis heute meine absolute Lieblingsanimationsserie. Aber ich finde es wirklich noch cool. Also, wenn man so könnte man eben auch andere noch vorstellen, die man so wieder umsetzen kann. Es wird aber auch ein bisschen kritisiert. Darum ich bin gespannt, was der, ob ich dort wieder noch weiter schauen. Ich bin jetzt mal eingestiegen. Verfügbar natürlich bei Disney Plus, wer jetzt denkt. Schon rechtmässig ist das klar. Könnt ihr bei Disney Plus sehen, aktuell zum Streamen. Genau.
Genau. Gut, ich glaube, wir gehen ja etwas rein, was uns ja beide sehr interessiert hat. Eine Serie, die wir durchgeschaut haben. Ich habe die relativ schnell durchgeschaut.
Weil ich gehe!
Special Interest war. Und wir reden hier von der Netflix-Serie «The Gentleman». Ja, und richtig. «The Gentleman», wir haben hier einen grossen Namen, Stoffentwicklung, ist dabei Guy Ritchie, der das Ganze hat geschrieben und auch mitproduziert hat hier. Mhm. Ja, und da haben wir ganz, weiss nicht, sag doch, wie nimmst du das wahr? Was hat der Guy Ritchie hier etwas produziert, das man brauchen kann?
Also, wir können ihn auf jeden Fall noch etwas zum Inhalt sagen, ich glaube, das müssen wir auch. Ist sicher wichtig. Aber noch etwas vorauszuschicken. Man hat so das Gefühl, dass das ist ja jetzt die erste Serie von Guy Ritchie. Er ist ja sonst eigentlich ein Filmproduzent. Und spannend ist hier, die Serie ist so wie ein Best-of von seinen besten Filmen. Zumindest von seinen besten britischen Gangster- und Milieufilmen. So. Es hat ganz viele Verweise in der Serie auf bekannte Marken, auf bekannte Filme von ihm. Es hat ganz viele Sachen, wo man Anlehnungen dran hat. An Snatch, an Lock, Stock and Two Smoking Barrels, an Revolver. Es gibt ganz viele so Querverweise, die aber immer so ein bisschen subtil sind, sei es jetzt bei den Charakteren, sei es jetzt bei der Aufmachung, sei es jetzt bei der Handlung, wo man ihm Sachen so indirekt ein bisschen bekannt vorkommen. Und man dann denkt, ah ja, Guy Ritchie. Und das ist hier so ein das Feeling und mir gefällt es halt. Und ich glaube ja dir auch. Das ist ja dein Ding.
Sehr. Also, du nennst es gerade ein bisschen beim Namen, oder? Das ein Revivalige, das das Ganze die Serie hat vom Guy Ritchie. Oder wir kennen ihn, wie du es hast angesprochen, aus diesen britischen Werken, wo er gemacht hat, very British, in aller Ausführung, im schwarzhumoristischen, in der Aufmachung, in der Tonalität, oder? Dort kommt er her, oder? Aus dem British Dark Humor Sektor und so ein bisschen die verschrobenen und abgefuckten Charaktere, die er aufbröselt dort in seinen Filmen. Und hier habe ich mich wieder daheim gefühlt, oder? Ich habe ihn in Hollywood wirklich manchmal auch ein bisschen ein bisschen kritisiert und gefunden, der Charme, den ich früher habe gespürt, eben durch Lock, Stock and Two Smoking Barrels, Snatch und diese Sachen, habe ich wirklich das Gefühl gehabt, das ist ihm ein bisschen abhanden gekommen. Oder in Hollywood hat er sich vielleicht dort ein bisschen beugt, gewissen thematischen Sachen oder auch in Aufmachung her. Und jetzt bei den Gentlemen, bei dieser Serie, hat er dort wirklich wieder ein bisschen aus dem Vollen schöpfen. Also es hat mich gedacht, das klappt wieder, oder? Und die ganze Gangster-Posse, die dort abgezogen wird, passt vollkommen. Also
ich habe die Serie, wer gerne Milieufilme hat, wer gerne die Gangster-Posse hat, wo wir jetzt drüber reden, da kann man das wirklich sehr gut wegschauen und hat wirklich eine hohe Qualität. Ist wieder mal ein positives Highlight auf Netflix für mich gewesen, muss ich sagen.
Ew. Und der Vinnie Jones feiert ja dort auch noch eine Nebenrolle, die wirklich cool geschrieben ist. Und so.
Lustigerweise die ruhigste Rolle, die der Vinnie Jones je gespielt hat in einem Guy Ritchie-Film. Er spielt ja immer klassischerweise die komplette Choleriker-Typen, die wirklich nicht ganz bachen sind. Muss man vielleicht auch erklären, der Vinnie Jones ist Ex-Fußballer, ist bekannt gewesen für ein sehr ruppiger Spielstil, um es jetzt mal
ich muss ihn gerade droppen. Wenn du gerade eine Steilvorlage bezüglich, hast du den Film noch im Kopf, The Mean Machine.
Ja, natürlich.
Wo er eigentlich fast ein bisschen eine Persiflage von sich selber ist.
Amerikaner so unglaublich schlecht geremaked haben, das dürft ihr wirklich nicht schauen. Schaut das Original, der Mean Machine, und nicht den Film mit dem Adam Sandler. Mean Machine ist grossartig, übrigens auch eine der ersten Rollen von Jason Statham in Mean Machine. Und er spielt doch dort den Mönch, oder? Ist er der Mönch?
Ja, der Mönch nennt man ihn.
Ja, das ist richtig. Nein, das sind wirklich, wie gesagt, wir schweifen ab, aber zurück zu den Gentlemen. Der Vinnie Jones mit einer wirklich für ihn, auch schauspielerisch, muss ich sagen, eine ruhige, aber eine sehr charismatische Rolle. Und auch der Rest vom Cast kann mich überzeugen, dass sie wirklich gut gewählt und ich habe wirklich, muss sagen, auch Freude gehabt.
Also, was mir dünkt, ist eben, wie du es hast gesagt, die Elemente, oder? Da gehört ein Boxmatch dazu, wo immer wiederkehrend in Guy Ritchie-Filmen mit den verschrobenen Wetten, die sie getroffen haben und so. Also, und das Ganze mit, es gibt so ikonische Szenen, mir dünkt einfach, die kommen eher am Anfang von der Serie. Also nicht hier, um die Serie ein schlecht zu machen, aber die ikonischsten Sachen habe ich so in den ersten 3-4 Folgen wahrgenommen, wo zum Teil wirklich der Gag und der Humor wirklich zündet. Und was ich mich eben, wie ich so sehe, ist immer so eben der britische Humor und die Deftigkeit. Und, einerseits hat er so gewisse brutale Elemente und plötzlich schweift er wieder ab in so humoristische Gegenden, eben wie man es halt kennt von früher. Oder? Und der Twist, das muss man auch ein bisschen Action, Comedy, Crime, eben das Ganze so ein bisschen verbinden und dass es am Schluss dann wieder so ein bisschen stimmig ist. Ich denke, das ist eben das Talent von Guy Ritchie gewesen. Und das spüre ich in dieser Serie auch wieder.
Und wirklich, vielleicht, dass wir noch ein bisschen auf dem Cast bleiben, bevor wir noch ein bisschen über Inhalt reden, finde ich noch wichtig. Weil wir haben erst Vinnie Jones erwähnt und er ist ja schließlich jetzt nicht einer der Bauprotagonisten. Der Theo James, wo der Edward Eddie Horniman, also der Duke, spielt. Kaya Scodelario, wo Susie Glass spielt, die grosse Antagonistin, beziehungsweise so ein bisschen Gangster- Bossin, wo da ein Main-Charakter ist. Der Freddie Horniman, gespielt von Daniel Ings. Das ist er verkörpert den Brütsch von Edward Eddie Horniman. Wie ja der Name schon
sagt.
Und der Daniel Ings kann ich übrigens empfehlen, hat mitgespielt in der Serie Lovesick auf Netflix, wo gelaufen ist zwischen 2014 und 2018. Ist leider nie verlängert worden. Mega coole, so, ja, wie soll man dem sagen, so ein bisschen ruhige, funny, romantic Comedy-Serie mit sehr schrägen Elementen drin. Kann ich wirklich auch empfehlen. Und er ist dort schon ein sehr cooler Typ. Und er ist hier auch wieder grossartig. Die Lady Sabrina Halstead, die Mutter von Eddie Horniman, wo verkörpert wird von der Jolie Richardson, wo man natürlich kennt, mit einer grossen Filmhistorie. Und dann haben wir verschiedene andere in den weiteren Rollen. Und ja, es ist wirklich eigentlich grossartig und natürlich auch eine Gangster-Ikone, der Ray Winston, der Bobby Glass spielt, den dürfen wir auch nicht unterschlagen.
Also so jemand, den wir nicht unterschlagen dürfen, ist natürlich der Giancarlo Esposito.
Ja,
das ist natürlich
natürlich. Excuse, du hast völlig recht von Breaking Bad und diversen anderen grossartigen Rollen.
Ist ein Superstar eigentlich.
Ist eigentlich ein Superstar, der hier auch ein Landsmann von sich selber verkörpert, einen amerikanischen Investor oder, wie sagen ihm jetzt mal so, wir wissen nicht, einen sehr gut betuchten Amerikaner, den er da verkörpert. Mhm. Und der ist wirklich grossartig in seiner Rolle, ja. Bis zum Schluss.
Das stimmt, das ist wirklich...
Ja, der Gentleman. Ja. Wirklich ein Roundup von allen, von dem, was der Guy Ritchie eigentlich immer gross gemacht hat und das, was er eben immer gut hat können, in eine Serie reinpackt, kompakt, auf die wenigen Episoden. Und das funktioniert. Die Charaktere sind gut, die Storyline ist gut, es gibt coole, lustige Wendungen, es gibt wieder skurrile Szenen. Du hast recht, die sind vor allem im ersten Drittel ausgeprägt, dann nur noch vereinzelt. Und dann wird es ein bisschen klassischer gegen Schluss. Und trotzdem ist es immer wieder spannend. Und ich muss sagen, das ist Guy Ritchie, wenn ich ihn wirklich immer noch gerne habe. So funktioniert er noch. Das ist mein Fazit.
Das stimmt. Ich bin nicht abgeneigt, dass er den außerhalb von dem Gentleman Universe auch wieder solche British Humor Sachen kann bringen.
Ja,
da
sicher,
bin ich daheim.
Ja.
Da, das finde ich mega schön, wenn man ihm eben die Freiheit, oder wenn er sich blöd sagt, die Freiheit auch wieder nimmt. Sogar vielleicht auch mal wieder für einen Film. Was ja nicht ausgeschlossen wäre.
Das ist so.
Genau. Jo. Meinst du, dann steigen wir zu den Trailer rüber?
Ich würde sagen, wir schwenken um. Wir sind aus dem Serienfach draussen. Und zu dem, was läuft und zu dem, was wir sogar fertig geschaut haben und steigen ein in Trailer und Ankündigungen, insbesondere Trailer, da ist doch einiges gegangen. Tommy, wir sparen uns ja das grosse Highlight von uns beiden bis zum Schluss auf, darum steigen wir mal ein bisschen gemächlich ein. Über was wollen wir als erstes reden? Wir haben ja das meiste gesehen.
Uns auch schon ein bisschen darauf eingeladen und es hat ja schon mal einen Trailer davon gegeben von Furiosa, eine Mad Max Saga. Und nichtsdestotrotz sind wir uns, glaube ich, im ersten Trailer recht einig gewesen, das hat nicht wirklich gut ausgesehen, das hat auch nicht wirklich gut gewirkt, weder eben mit den CGI-Geschichten bezüglich Effekten und Tonalität, wo das Ganze überbringt. Hat einem nicht gut gedünkt. Und jetzt ist da ein zweiter Trailer gekommen. Und ich sage jetzt etwas Offensives. Ich finde, und da teilen wir uns jetzt vielleicht die Meinung gerade nicht, dass der Trailer ein bisschen erheblich besser gewirkt hat als der erste.
Also, was macht jetzt das aus?
Ja, mir hat gedacht, ich liege da vielleicht falsch, aber in gewissen Sachen bezüglich auch am Bild ist mir in diesem Trailer aufgefallen, ich weiß nicht, ob sie das bewusst haben gemacht, auch, dass der überarbeitet ist in den Special Effects. Hat mir gedacht. Also, nichtsdestotrotz muss sich der Film zuerst beweisen, weil ja Fury Road, sprich, in dem Sinn der erste, oder, den wir hier haben gesehen haben, also vom George Miller wieder aufgelegt worden ist, hat ja abgeräumt und Furiosa sind wir ja beide eben skeptisch, aber bei mir hat der zweite Trailer etwas bewegt in die positivere Stimmung, dass irgendwo ein Fünkchen Hoffnung ist, dass er gleich nicht so extrem schlecht ist. Aber ich weiss, du bist dort immer nach wie vor noch.
Ich bin immer noch sehr, sehr wahrscheinlich skeptisch. Ja.
Ich weiss,
immer weil noch zu aufgesetzt und irgendwie hat er immer noch seine. Irgendwie das Flair bringt mir irgendwie nicht mehr über, wo Furiosa, Mad Max Fury Road, meine Entschuldigung, den für mich hat verkörpert. Das hat irgendwie für mich funktioniert, den noch nicht. Aber ja, wir werden es sehen,
wenn sich
der Kino-Release näher rückt, werden wir es sehen. Und ja, es hat einfach auch im neuen Trailer jetzt wieder ein, zwei Szenen, die so künstlich aussehen. Die eine Motorradszene zum Beispiel, die eine Szene, wo sie mit dem Buggy über die Düne fährt, die aussieht wie in einem Matchbox-Animationsfilm. Es ist wirklich erstaunlich, ja, dass da niemand sagt, hey Freunde, das können wir so nicht ins Kino bringen. Wo ich dir vielleicht recht gebe, ist, dass man durchaus auch vom Drive her ein bisschen besser gespürt, wo der Film soll hergehen. Das ist aber auch schon alles, ja.
Wir werden sehen, wir sind mal open-minded.
Genau.
Etwas, was ich vielleicht, wo wir auch beide auf dem Radar haben, weil wir es auch nicht ganz, auch in Tonalität nicht ganz ernst nimmt und weil wir doch den Ryan Gosling in seiner auch komödiantischen Rolle vielleicht noch gerne gewonnen haben, ist die Action-Comedy Fall Guy, oder? Fall Guy.
Ja.
Was sagst du dazu? Jetzt ist ja da ein zweiter Trailer
gekommen. Das ist ja im Grunde genommen eine Action-Comedy um einen Stuntman, der plötzlich, also der in Hollywood arbeitet und plötzlich in eine echte und nicht filmische Geschichte hineingezogen wird, sagen wir es mal so, wo jetzt auch der Trailer zeigt. Und ich muss so sagen, am Anfang zuerst hat es mich irgendwie nicht so gecatcht. Und sieht mir eben immer wie mehr, und ich ja auch gesagt habe, dass mir ja der Ryan Gosling immer wie besser gefällt, finde ich voll geil, tatsächlich könnte etwas werden, weil er das wirklich charismatisch macht. Ich bin gespannt, du hast schon so einen Film, der auch so ein bisschen mit handgemachten Sachen glänzt, wo auch nicht, ja, so ein bisschen einen eigenen Charme versprüht, eine Story, die jetzt nicht gerade Land auf, Land ab schon 30'000 Mal erzählt worden ist. Man hat jetzt noch nicht so viele Filme in der Filmhistorie über Stuntman gesehen oder können schauen. Von dem her muss man sagen, es ist sicher auch ein Action-Rom-Com wird sein, wo aber sicher sehr gut unterhalten kann. Also ich habe ein gutes Gefühl. Ich bin gespannt.
Vor allem, weil auch so announced wird, dass er sich nicht ernst nimmt. Das ist das, was mir dann auch gefällt. Oder? Wenn man weiss, hier lässt man sich auf Action-Kino ein, wo eigentlich als Comedy verpackt sich auch so will verkaufen. Also richtig. Nicht, dass man das Gefühl hat, das sind jetzt irgendwelche ernstzunehmende Sachen, aber sondern, nein, man tut es als Comedy so in einweben und dann wird's, kann so gute Unterhaltung werden. Also ich verspreche mir da schon noch eine gute Geschichte draus, genau.
Ja, oder?
Ja, etwas. Ja?
Sorry. Nein, ich finde auch den Schauspieler neben Ryan Gosling überzeugen. Eine Emily Blunt und weitere Rollen, die da bekleidet sind. Also, ich habe das Gefühl, das wird etwas. Ich sage es ganz ehrlich, es könnte mir auch noch passen. Und Comedy und Amerika bei mir immer schwierig. Sag es gerade, wie es ist.
Ja, also das ist natürlich...
Vielfach trifft es dann nicht so meinen Humor und dann bin ich ein bisschen raus. Aber hier glaube ich, das könnte unter dem David Lake, was produziert und Regie geführt hat. Und übrigens, der Aaron Taylor Johnson spielt ja noch einen weiteren Main-Character, den habe ich noch unterschlagen, sorry. Genau.
Ja. Etwas, wo du ja noch brennend drauf wartest, habe ich gehört, wo du sicher wieder ein Short wirst können darüber verfassen.
Nein. Jetzt gehe ich gerade das Kaffee rausladen. Ich habe noch eins auf dem Tisch.
Das ist doch gut. Ich würde es gerade austrinken. Nein, du weißt, glaube ich, von was dass ich hier davon rede.
Ja, ja, natürlich.
Rebel Moon Part 2, Scargiver. Ja, ich glaube, du wirst das einfach müssen antun, weil du ja den Short wirst wollen machen über wie schlecht kann man Science Fiction machen und der Zack Snyder eigentlich sein Nicht-Talent im Drehbuch schreiben hier wird können unter Beweis stellen wieder einmal in einem zweiten Teil.
Ja, er beweist so nicht nur im Drehbuch, er beweist so in der Umsetzung. Also
absolut.
Und es ist unglaublich, dass sogar der Trailer vom zweiten Teil noch schlechter wirkt als der ganz erste Film. Das musst du ja zuerst mal herbringen. Also, du hättest jetzt können als Zack Snyder sagen, vielleicht müsste der Trailer vom zweiten jetzt nach dieser verheerenden Kritiken, die ich überall weltweit habe bekommen, müsste vielleicht der zweite Trailer ein bisschen besser, sag jetzt mal, noch ein bisschen bearbeiten, ein bisschen schneiden, dass ich kann ja das Produkt eh nicht mehr ändern, für das war die Produktion fertig. Aber er hätte ja ein bisschen einen anderen Drive vielleicht noch hier, ein bisschen etwas schneiden und vielleicht ein bisschen am Color Grading arbeiten oder so. Nein, der Trailer wirklich genauso
pillo
und scheiße, wie, man kann es nicht anders sagen, wie im ersten Teil. Und ganz ehrlich, wer das für gute Science-Fiction und gute Unterhaltung hält, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Dem kann ich wirklich nicht mehr helfen. Der kann von mir aus die nächsten 30 Einheitsbrei Marvel-Filme schauen, wenn er Spass daran hat. Aber objektiv, und das ist keine subjektive Meinung, das ist objektiv betrachtet keine gute Produktion, kein guter Film und kein guter Science-Fiction-Film insbesondere. Ich rede hier von beiden Teilen. Der Zack Snyder hat sich hier einfach verrannt und er hat durchaus seine Filme gemacht, das haben wir auch schon erwähnt, aber hier ist der Zug ist einfach abgefahren und geben dem Mann einfach kein Geld mehr oder geben ihm gute Drehbuchschreiber und einen, der ihm ein bisschen auf die Finger schaut und ihm sagt, lass nicht, die 300. Slow-Mo Einstellung ist vielleicht ein bisschen viel für einen Film. So.
Das ist jetzt ein Running Gag, fast noch ein bisschen auf 300. Der hat eben 300 Slow-Motion-Einstellungen.
Er hat eben 300 Slow-Motion-Einstellungen. Und ich meine, wir sind uns ja einig, The Watchmen ist auch ein Zack Snyder-Film und gehört immer noch zu den absoluten Top-Comic-Filmen. Voilà. Dort hat einfach irgendwie Konstellation gepasst.
Ja. Ich muss sagen, um eine Lanze zu brechen, oder? Für ihn, in gewissen Filmen hat er die optische Handschrift. Wenn Filme wirklich geben können. Aber darum habe ich das Drehbuch hier so rausgelöpft, um zu sagen, er soll nicht mitschreiben. Bitte nicht, weil es ist so grottenschlecht und es ist so dermaßen, er verrennt sich eben auch im Regieführen gemischt mit dem zusammen. Oder? Er kann das nicht. Dort ist er wirklich talentbefreit. Muss man ihm attestieren. Und dort holt er dann die paar hundert Millionen in Sang. Und
Er ist einfach ein millionenschwerer Talentbefreiter. Das ist eben noch das Traurige dran. Aber ja.
Oh nein.
Weil ihm Netflix so viel Geld in die Rache schießt. Aber Item, wir schweifen ab. Ich glaube, Rebel Moon können wir definitiv auch nach dem zweiten Trailer, vom zweiten Part nicht empfehlen. Und darum gehen wir weiter. Was haben wir Versöhnliches, Tommy?
Ja, Versöhnliches. Wir müssen mal, jetzt bringen wir einen, wo wir gleich Qualität wieder ein bisschen haben. Ich gehe jetzt aber gerade in ein Serienformat über. Da ist der zweite Trailer. Der erste ist ja, nein, es ist zwar mehr ein Teaser, muss man auch sagen. Vor Serie, die jetzt kommt, eine Auskopplung vom Elseworlds DCU. DC, Elseworlds wird es ja genannt.
Yeah.
Da hat ja der Batman, die Origin Story, da der Einstand gehabt. Und jetzt kommt eine Serie mit Penguin. Es ist eine achteilige Serie auf HBO, die wird kommen, wo wir eben Colin Farrell in der Oswald Cobblepot-Rolle werden sehen. Und er hat jetzt doch den Teaser gegeben und ja, ich bin recht Ata, muss ich sagen. Also,
absolut.
Ich habe, was
Dark,
einfach
gritty,
hier extrem...
Atmosphäre, der Colin Farrell wieder in dieser Rolle zu sehen, das passt. Mit natürlich entsprechendem Make-up und so, aber er macht es top. Charismatisch jetzt schon, wirkt im Trailer so. Es ist ein erwachsener, düsterer, harter Penguin. Und was man so hat können lesen von denen, die schon die ersten Pre-Screenings haben gesehen, er soll sehr brutal sein. He? Offenbar. Also, und? Nicht splatterbrutal, aber einfach wirklich aufs Auge. He? Also, sehr direkt. Ich bin gespannt. Also, ich werde es auf jeden Fall schauen, ja.
Absolut, absolut. Die wird ja im Oktober dann erst irgendwie global anlaufen, die Serie. Aber ich habe hier auch nicht an Comic unbedingt gedacht. Ich habe wirklich zuerst gedacht, ich sehe eine Fortsetzung von der Pate.
Ja.
Wo er da hockt, wo er da so...
Oder Sopranos, oder so etwas.
Sopranos, es hat
ganz... Klar, ist natürlich ein wilder Vergleich mit so einer grossartigen Serie wie Sopranos. Aber man muss schon sagen... Das, die, ja genau, die Mobster-Attitude, wie du es richtig sagst, die kommt super rüber und das ist wirklich etwas, wo eben so können eben auch grosse Comic-Umsetzungen, also vermeintlich gross meine ich, vor allem, dass das Universum gross ist, können funktionieren, wenn man eben daraus kleine Serien, kleine losgelöste Geschichten erzählt, interessant besetzt, interessant gemacht, mit einem eigenen Stil, mit einer eigenen Idee, mit einem eigenen Twist da, das in eine neue Ära hieven, dann kann das eben wieder funktionieren und dann können Comics eben auch gute Vorlagen sein für gute Produktionen. Und das, ich glaube, dass das etwas wird. Obwohl man ja noch nichts weiss und liest.
Die Tonalität von Batman mit dem Pattinson hat mir ja auch schon brutal sehr gefallen, oder? Ja. Und es wird ja spekuliert, ob der Pattinson in dieser Serie, weil sie ja das Bindeglied ist, von der Batman, wobei es geht hier explizit, weil ja die Serie The Penguin heisst, sehr wahrscheinlich wirkt fast nur um einen Penguin. Und ob da etwas angeteasert wird in der Serie, wo dann vielleicht der Batman aber nur mal als kurzer Sidekick aufkommt, oder? Da ist man noch ein bisschen am Spekulieren, aber
es gibt auch andere Kombinationen,
die
noch offen sind. Vielleicht kommen überraschende Charaktere vor, die wir noch gar nicht auf dem Radar haben. Der Penguin hat klassisch aus der Vorlage eigentlich raus mit verschiedenen Antagonisten immer wieder zu tun gehabt, unter anderem auch mit dem Two-Face und so weiter, also alles Leute, die man noch einführen kann.
Und du spürst ja jetzt hier, oder, wir müssen Running Gag, ist ja mein Comic-Streik,
der gehst aus dem Streik,
der,
gell?
das ist definitiv,
der geht
das ist ein Element, dort catcht man mich auch wieder, oder? Weil dort sehe ich auch wieder den Mehrwert von Storytelling, Charakter-driven und so. Also dort merkt man, obwohl es eine Comicfigur ist, und das lässt eben die Comicfiguren zu.
Ja.
Adressiere das an Hollywood, schaut das an. Es muss nicht immer Erwachsenenkino sein, es muss auch nicht immer ultra brutal sein, aber die Figuren sind komplex. Viele Figuren, auch wenn man es, also... Teenager-gerecht kann produzieren, die haben eine gute Komplexität und man kann das, könnte das nach wie vor. Du hast gesagt, es gibt jetzt da die 1080. Marvel-Auskopplung, die ein bisschen uninspiriert ist. Es würde mehr zulassen. Liebe Leute in Hollywood, Drehbuchautoren, bitte, schreibt solche Sachen. Ich glaube, der Penguin ist eine Steilvorlage.
Sehr, jawohl. Weiter geht's im Text. Keine Zeit verlieren. Was haben wir noch
zu bieten? Ja, jetzt komme ich ein bisschen mit Salz in die Wunde.
Oh.
Wir haben den Trailer beide gesehen. Und es ist einfach halt ein bisschen Legenden-Bashing, das hier im Internet wahrgenommen wird, ist der neue Trailer von The Crow. Eine neue Interpretation, eine neue Verfilmung von einem legendären Film. Ich glaube, ich überlasse dir gerade mal schnell kurz das Wort.
Also grundsätzlich ist es interessant, dass der Crow als Franchise ja bereits 3 Filme rausgebracht hat. Das wissen viele gar nicht, nur sind der zweite und der dritte dermassen, ich glaube, zum Teil sogar direkt zu DVD-Produktionen gewesen. Also wirklich schlechter geworden. Also wirklich, es ist Bach abgegangen. Man muss sagen, dass der Original, der Crow-Film, eine grosse Filmhistorie hat mit Brandon Lee, der ja am Set verstorben ist durch eine Kugel aus einer Requisitenwaffe. Ein aktueller Fall übrigens mit dem, wie heisst er? Das habe ich gesehen.
Rust. Mit dem Baldwin.
Mit dem Baldwin-Messi, genau. Hat es jetzt gerade wieder so einen Fall gegeben. Also das ist etwas, was ab und zu mal in Hollywood tatsächlich passiert. Man kann es eigentlich fast nicht glauben. Und der letzte grosse Fall, der so passiert ist, ist im besagten Original, der Crow-Film. Ich habe den Crow vor ein paar Monaten, dürfen in einer Wiederaufführung sehen, bei der Cult Movie Gang, und ist jetzt doch schon ein Weile her. Aber ich habe ihn noch gut im Gedächtnis, weil ich ihn vorher davor noch sehr lange nicht mehr gesehen habe. Und ich muss sagen, das ist ja auch eine Comic-Verfilmung, übrigens eine der ersten ernstzunehmenden Comic-Verfilmungen, was auch viele Leute nicht so wissen, wenn man nicht so ein bisschen Special Interest auf das Comic hat. Gehört so aus seiner Zeit aus eigentlich so der erste Comicfilm, der so ein bisschen ernstzunehmend umgesetzt worden ist. Er hat natürlich einen Trash-Faktor, auch schon der alte, aber einen sehr charismatischen Darsteller mit dem Brandon Lee. Es ist sehr, sehr düster, dunkle Bilder, eine dunkle Stadt. Es spielt alles in der Nacht. Es gibt eigentlich nie Tagesszenen. Und er hat wirklich so ein bisschen Kultstatus. Sicher auch ein bisschen überhoben durch den Vorfall, durch den tragischen Tod von Brandon Lee. Das muss man ganz klar auch sehen. Da wird der Film vielleicht auch ein bisschen nostalgisch verklärt. Aber am Ende des Tages hat er ein gewisses Standing. Und über die anderen zwei müssen wir gar nicht reden. Der Film hat eine ganz lange Pre-Production gehabt, fast 15 Jahre. Verschiedene Regisseure, verschiedene Produzenten, verschiedene Hauptdarsteller hat man immer wieder mal kolportiert, die ausgestiegen sind und wieder eingestiegen, gar nicht weiter darauf ein. Und jetzt ist der definitiv Film also da, nach so vielen Jahren. Und meistens weiss man ja, wenn ein Film so lange in Produktion ist, dann ist es meistens nicht so gut. Und mir hat der Trailer eher abgeschreckt. Das hat mehrere Gründe. Ich finde, es liegt sicher nicht an Bill Skarsgård. Bill Skarsgård halt die als The Crow eigentlich für eine gute Option, für so etwas zu verkörpern. Es liegt auch nicht daran, dass er jetzt irgendwie, dass man sich eigene Ideen rausnimmt, dass er anders wirkt, ein anderes Aussehen hat, eine andere Interpretation oder die Konstellation mit seiner Partnerin, Freundin anders ist und die Geschichte auch ein bisschen anders aufgelöst wird wie im alten Film. Zumindest das deutet sich an im Trailer. Aber am Ende des Tages reisst mich das nicht mit. Und ich komme nicht rein und ich bin wirklich sonst nicht, ich bin nicht einer, der so nostalgisch verklärt denkt und sagt, nur das Alte ist gut. In dem Fall muss ich sagen, bin ich nicht davon überzeugt, dass das gut kommt.
Aber jetzt, ich denke, das mit dem nostalgisch verklärt, weißt du, mir hat der Trailer jetzt auch nicht vom Hocker gerissen und er hat wirklich das Problem, dass er sich The Crow nennt. Und ja, er steigt natürlich mit dem in das rein, oder? Und man sieht, er ist explizit, er will auch brutal sein und so. Aber die Tonalität vom Trailer finde ich skurril zum Teil, also rein auch vom Soundtrack, den man gewählt hat. Also es wirkt, und ja, wie du es hast gesagt, im Internet wird er wirklich auch ein bisschen angepasht, weil eben Skarsgård jetzt als The Crow einfach auch vom Design, sagen wir Art-Design technisch, einfach eben wirklich viel sind jetzt da. Er sieht aus wie ein kommender Emo, der sich da irgendwie sehr in der Selbstfindungsphase ist.
Genau.
Und so, also. Es ist ein schwerer Stand, den der Film hat.
Absolut, ja.
Mit dieser Prämisse, die er einsteigt. Oder? Ich denke, wenn der Film einen anderen Titel hat oder eine andere Ausgangslage, würde man sagen, okay, schauen wir mal, wäre auch irgendein Actionfilm, wo man mal schauen, was daraus entsteht. Aber weil er so eine Legende angreift, einen legendären Film mit dem Brandon Lee zu Tode in Verbindung gebracht wird, habe ich das Gefühl, hat er schlechte Chancen, wenn auch das Drehbuch nennen, einfach nicht gut geschrieben wird. Es spielt ja eine Nebenrolle. Also die Freundin von ihm ist ja FKA Twigs, oder? Also Sängerin,
Sängerin,
Tänzerin,
Musikerin, ja.
Musikerin, die man da wahrnimmt, die sicher im Musikentertainment sicher coole Performance gibt, aber eben, wie du sagst, immer das mit dem Drehbuch und den Schauspielern, sagen es immer, oder? Selbst Leute, jetzt wie ein Bill Skarsgård, er hat es auch bewiesen, er kann Schauspieler, er kann das gut, aber wenn das Drehbuch grottig ist, was man jetzt hier bei der Crow durch den Trailer ein bisschen den Eindruck bekommt, dass das nicht funktioniert, die Liebesgeschichte, die da soll erzählt werden soll, plus eben die Prämisse von der Crow, dieser Wiederauferstehung und allem, sodass das eben zu wenig ist. Und sie brauchen ja in der Action-Szene, hat man auch gesehen, viel nennen so CGI-Blut und so, wo auch ziemlich stark, du bist ja ein Fan, wie ich eigentlich auch, Practical Effects, oder, wo man
Eigentlich
gespürt,
schon,
hey,
ja. Wir
oder
sind dadurch auch ein bisschen, nicht ganz so konsequent, weil wir ja beide John Wick sehr gut finden und der auch mit CGI-Blut arbeitet. Das muss man vielleicht fairerweise sagen. Aber dort hat es mich zum Beispiel nicht so gestört, weil der Style vom Film im Vordergrund steht und Gewalt jetzt nicht eine zentrale Rolle spielt. Aber hier im Crow eigentlich auch aus der Prämisse heraus, dass es aus dem alten Film heraus halt schon auch um Tod geht, um eine gewisse Brutalität und das ist doch sehr im Mittelpunkt steht, oder? Und
So, weißt, ich finde, es ist ja immer die Frage der Machart, oder? Wenn man das aus einer gewissen Distanz braucht mit dem ganzen CGI und wenn man das gut kann verweben kann in einem Actionfilm, kann es wie legitim sein. Aber wenn es natürlich so zentral, so in Nachaufnahmen ist und wenn man das so explizit sieht, dass da etwas nicht ganz aufgeht oder so, kann es eben der Actionfilm auch wieder so ein bisschen köderig machen. Also da merkt man, okay, das ist nicht wirklich on point. Und ja, ich denke, er hat schlechte Karten, die Reviews von den Leuten in den Social Medias und so, wo man sieht, sie sind so sehr pessimistisch, ja. Muss man halt schon so ein bisschen konsternieren.
Ja, ich würde sagen, wir fahren weiter. Was haben wir weiter noch zu bieten heute?
Ja, ich glaube, wir gehen gerade weiter. Und es ist auch wieder im Serienformat eine Disney Star Wars Produktion, die Acolyte.
Kann ich auch sehen, ja.
Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Also, das ist ja so der, wie soll ich es denn sagen? Man merkt ja da hier ganz klar etwas, dass sie so eine Asian Martial Arts Tonalität anschlägt bei die
Richtig.
Acolyte. Also, wie ist dir das so ein
Man
bisschen
muss ja
gegangen?
sagen, dass die Acolyte ja noch vor der Episode 1 im ganzen Star Wars-Universum ist. Es ist ein Prequel-Prequel sozusagen.
Genau. Ja.
Rein von der Zeit. Vom Zeitstrahl her. Du hast mich gefragt, wie ich den Trailer finde. Oder hast du eine spezifische Frage gehabt?
Ja, einfach der Style. Weißt du, wie du
Aha.
dazu stehst, dass man jetzt plötzlich in Star Wars so
Zum
neue
einen habe
Elemente
ich im
lässt
Vorfeld zu
aufkommen?
den Acolyte eben gelesen, dass man ein bisschen weniger im Volume geschafft hat, wie zum Beispiel der Mandalorian und wieder mehr ein bisschen auf physische Kulissen gesetzt hat. Und jetzt, als ich den Trailer gesehen habe, dachte ich, ja, vielleicht hätte das gescheitert zum Teil im Volume gedreht. Weil für eine Disney-Produktion mit diesen monetären Möglichkeiten von Disney, wie ich das ja oft sage im Filmfenster, oder? Man muss immer sehen, Fallhöhe, oder? Also Disney ist ein Multimilliardenkonzern und pumpt so viel in das Franchise Geld rein. Und zum Teil sieht einfach, es sieht ein bisschen billig aus. Der Trailer ist ein bisschen, zum Teil ist für mich ein bisschen billig. Es gibt dann wieder Szenen mit den Lichtschwertern, insbesondere im letzten Drittel und so weiter. Das hat wieder einen guten Style gehabt. Aber zum Teil ist immer ein bisschen billig reingekommen. Einfach auch das Production Value und irgendwie so das Environment und alles hat mich nicht ganz so reingerissen. Charaktere kann man noch nicht so viel sagen. Schön wieder mal Carrie Ann Moss zu sehen. Die Matrix, die Hauptdarstellerin, ist lange, lange her. Und sie war doch eher unter dem Radar und nicht mehr so wahrgenommen im Mainstream-Kino. Und Carrie Ann Moss ist wieder mal hier in einer größeren Rolle zu sehen. Aber ich muss sagen, ich bin mal irgendwo in der Mitte. Ich bin nicht negativ eingestellt, aber ich würde sagen, so neutral noch. Muss vielleicht mal noch einen zweiten Trailer abwarten. einen neuen Eindruck
gewinnen. Ja, ich glaube, die Acolyte kämpft auch ein bisschen mit der Diskussion bei Disney um die ganze Wokeness-Geschichte, oder? Weil sie ja da halt sehr viel bewegen mit gewissen Darstellern, das Ganze aufzutun, auch Black Community und so. Und dass sie das manchmal ein bisschen mit dieser Brechstange probieren, sprich eben in Amerika wird immer die Wokeness dort beschrieben, wo Disney propagiert und so. Man muss das, ja, ich sage immer, ich bin dort auch immer ein bisschen gespalten, oder? Weil eben, wenn man ihre Hauptdarstellerin nennen, die Amandala Stenberg, also Asian Black ist. Die Frage ist, macht das Disney provokativ und sagt einfach, wir wollen progressiv sein, dass wir progressiv sind. Es ist eine sehr heikle Diskussion. Oder? Ich finde auch im Internet ist es manchmal nicht immer nur fair, wenn man sagt, ah, sorry, ihr habt sich jetzt gerade nur dort da und so.
Weißt du, was mein Problem ist? Ja. Mein Problem ist ganz etwas anderes. Das ist ein allgemeines Problem, das ich mit dieser Progressivität in Science-Fiction-Filmen, so aufgedrückte Progressivität habe. Ganz im Gegenteil, ich bin unglaublich progressiv privat. Das ist nicht das Problem. In vielen Teilen. Aber von allen Filmgenres ist der Science-Fiction das Filmgenre, das schon immer filmhistorisch schon sehr, sehr lang genau diese Themen eben gar nicht wirklich eine Rolle gespielt haben. Weil man ja in den meisten Utopien bei Science-Fiction-Filmen in Zukunft immer schon gesagt hat, dass genau das gar nicht grosse Rolle spielt. Weil wir ja wahrscheinlich mit anderen Planeten sogar zusammenleben, Geschlechter spielen keine Rolle, ja. Wer zueinander wie steht, wer mit wem zum Beispiel auch Liebesbeziehungen führt. Das ist eins von den Genres, wo genau eigentlich immer progressiv war, in ganz, ganz vielen Teilen. Nicht überall in jeder Produktion, nicht in jeder Literaturvorlage, aber in vielen Produktionen, auch mit der Technologie im Hintergrund, ist das eigentlich ein Genre, das schon immer progressiv war. Ich bin darum der Meinung, eine aufgesetzte Progressivität, die man jetzt mehr aus einem Playbook heraus macht, oder aus anderen Gründen, wie das zum Teil Disney macht, weil sie es als Marketingstrategie zum Teil auch nutzen, als Marketingvehikel, muss man so plakativ einfach auch sagen, das ist zum Teil einfach so. Und das hat nichts damit zu tun, weil jetzt bei Disney alles extrem progressive Produzenten hocken, wo alle Leute repräsentieren, zum Teil ist es einfach auch ein wirtschaftlicher Entscheid. Und da gibt es Backlash und die Reaktionen darauf sind ja nicht fair, da hast du völlig recht. Man muss immer Produktion und am Ende des Tages muss man die Serie und der Cast und so überzeugen, unabhängig von irgendwelchen Gender-Color-Sachen, all die Themen sind mir völlig egal. Für mich muss die Serie funktionieren und die Charaktere müssen funktionieren, das Zusammenspiel muss funktionieren, die Storyline muss funktionieren. Und anhand von dem werde ich es bewerten. Und alles andere, ich finde es einfach, im Science-Fiction-Film wirkt es noch aufgesetzter zur Aufgesetztheit. Weil es der gar nicht wirklich nie ein Thema ist. Das ist oder sehr wenig ein Thema ist. So.
Ich glaube eben, vielleicht wie du sagst, oder? Es steht ja okay, ja mehr mit dem Drehbuch. Und darum finde ich es näher, eben in dem Überspitzten, wie du sagst, manchmal ist es Marketing-Vehikel, dass man jetzt da noch eine schwarze Hauptdarstellerin hat oder Gender-Fluid-Sachen einbaut, dass das mehr eben, weil man es will machen und so promoten will. Hankerum, wenn eben das Skript wirklich gut geschrieben ist und die Charaktere wirklich gut funktionieren,
das muss man auch.
Genau, und dann braucht es eben das Fairplay auch vom Publikum. Und das möchte ich auch propagieren, weil du sagst ja eben, genauso Science-Fiction wäre ja prädestiniert dafür. Also, ich erinnere ja nur schnell, machen wir heute die Rückbau-Szene, eine schwarze Frau und ein weisser Captain Kirk küssen sich, also Captain Uhura.
Das war ja ein Skandal wirklich, gewesen.
Genau, und da kommt daraus raus, oder? Im Science-Fiction hat man sich das dann schon gewagt. Und du bist ja ein grosser Star Trek-Fan.
Ja. Und das war in den 60er Jahren, gewesen, oder? 60er, voilà. 70er, aber, oder? Das muss man sich mal überlegen, oder?
Und das ist ja eigentlich auch schön, dass das Science-Fiction auch hätte können sein. Und eigentlich, wenn man es richtig würde verfilmen und machen, könnte man das eigentlich auch unaufgesetzt, sondern relativ in einer coolen, story-driven Sache reinweben und sagen, hey, come over it, hier haben wir etwas, es ist ein gutes Skript, wir können etwas daraus bauen und es verhält am Schluss. Und das wäre so ein bisschen die Versöhnung, die ich hier sehe. Progressiv
ja,
sein,
ja, ja.
nicht plakativ, aber es schaffen, gute Geschichten zu erzählen. Und das würde mir, wenn ich jetzt das so als Wunsch deklarieren könnte, glaube ich, hier ein bisschen deponieren. Dass Disney
Ich bin mal gespannt,
schafft.
Was Star Wars hergeht. Also, ich finde zum Beispiel, weil du jetzt gerade den Star Trek-Vergleich gemacht hast, Star Trek Discovery, die grosse Star Trek-Serie, die ja immer noch läuft, jetzt gerade wieder in eine neue Season geht, die hat ja ein bisschen ähnliche Vorwürfe, die ist mit ähnlichen Vorwürfen konfrontiert worden, am Anfang. Und ich finde, sie hat zum Teil wirklich gute Seasons und gute Ideen und spannende Ideen gehabt und das Star Trek-Universum neu belebt. Das ist meine Meinung. Ich weiss, die sehr hartgesottenen Star Trek-Fans sehen das anders. Ich gehöre eher zu den Star Trek-Fans, die sagen, Discovery ist für mich eher eine positivere Erscheinung in diesem Universum von den letzten Jahren. Und am Ende des Tages zählen Geschichten, Charaktere und alles drumherum. Und die Progressivität, ob sie aufgesetzt ist oder nicht, sei dahingestellt. Aber ich finde einfach nach wie vor, Science Fiction ist nicht das Genre, das das Problem hat. Zum Beispiel das Fantasy-Genre ist dort viel, viel patriarchaler. Was potenziell sehr viele männliche Heldinnen, eben nicht Helden gibt, wo sehr solche Strukturen, angelehnt auch das Mittelalter logischerweise oftmals, wo das noch sehr, sehr vertreten ist. Und darum, ich habe das Gefühl, ich werde Acolyte schauen, mal schauen, ob es mich nicht mitnimmt. Ich bin bei Star Wars immer offen, aber ich bin auch sehr relativ schnell klar in meiner Meinung, wenn ich merke, das ist nicht das, was ich mir erwarte, dann bin ich dann auch an der raus. Mal schauen.
Voilà.
Ja, es ja, geht immer zu diskutieren, gell?
Das ist absolut, halt so, absolut. Ihr seht, wir treten hier gewisse Themen auch ein bisschen breit und ein bisschen aus, aber das erlauben wir uns auch, halt manchmal unsere persönlichen Point of Views hier einzubringen.
Jetzt wollen wir aber zurück auf die Fahrspur finden, Star Wars verlassen, was liegt uns noch auf der Zunge? Wir haben nämlich noch zwei,
ja,
drei Sachen.
Ja, ist uns ja beiden aufgefallen, ein lieblich gemachter Animationsfilm, The Wild Robot.
Yes.
Genau. Und das ist so im Prinzip ein intelligenter, lieblich designter Roboter, der leidet da Schiffbruch und landet da auf einer unbewohnten Insel namens Ross und muss dort in der rauen Umgebung von der Natur mit lieblichen Tierchen seinen Weg bahnen und kümmert sich dort um so ein, was ist es, ein Enteli, glaube ich, praktisch, oder? Wo er sich darum kümmert und dort seine Abenteuer muss oder tut bestehen. Also, wir sehen einen Roboter in der Natur, der sich bewegt und der mit Lebewesen, mit realen Tieren in Kontakt kommt. Mir hat der Trailer wie du auch recht bewegt, weil er lieblich gemacht ist.
Er ist mega schön. Er ist mega emotional. Schön. Er ist übrigens von dem Macher von How to Train a Dragon. Und für die, die diese Animationsserie kennen, hat aber einen ganz anderen Animationsstil. Das muss man vielleicht noch sagen, ist vielleicht ein wichtiger Fakt. Ist so ein bisschen skizzenhafter Animationsstil. Ist im Moment ja so ein bisschen in, dass man so ein bisschen nicht klassische Animationsstile wählt, sondern wo zum Teil gezeichneter wieder aussehen, ein bisschen klassischer, verwebt, aber gleich mit 3D-Animation.
So Comic Shader, so.
Comic Shader, Cell Shading, würde man jetzt im Game-Bereich nennen. Und der Trailer ist für mich ein grosses, grosses Highlight, wirklich. Also und ich finde es so, es ist eine riesige Filmkunst. Jetzt denke ich auch, jetzt drehe ich sie völlig durch, weil sie über einen Animationsfilm reden, aber es ist eine riesige Filmkunst, wenn du ohne Sprache musst auskommen. Und das ist ja das, was zum Beispiel auch Wall-E geschafft hat, von Pixar damals. Ein Film, der praktisch ohne Sprache auskommt. Hier, zumindest das suggeriert der Trailer auch, dass man fast ohne Sprache auskommen muss. Und so jetzt schon völlig nachvollziehen kann, was da passiert. Und jetzt schon emotional mitgeht mit diesen Charakteren. Das ist eine hohe Kunst, insbesondere auch im Animationsfilm. Und der ist wirklich,
ja,
ist wirklich schön. Es ist ein Film, den man auf jeden Fall auch mit seinen Kindern schauen kann, ab einem gewissen Alter selbstverständlich. Ein Film, der, glaube ich, wirklich könnte ein Highlight werden. Ich will es nicht verschreien, aber könnte wirklich ein grosses Highlight werden. Und vielleicht auch ein Kandidat für Auszeichnungen. Jetzt schon. Ich weiss, ich tue ein bisschen früh in diese Richtung reden, aber das ist einfach so ein Bauchgefühl, das da bei mir überkommt. Aber ja.
Das, was du, ja, was du wirklich auch sagst, das Gefühl habe ich auch, dass das lieblich gemacht in der Bildsprache, oder? Mhm. Wo man sieht, es sind ja vor allem brandaktuelle Themen, oder? Jetzt im Hinblick von Technik und Natur, oder?
Genau.
Im Prinzip
ja.
Fortschritt, wo der Roboter verkörpert, in der Versöhnung zu dieser Natur. Und schon nur der kurze Trailer hat das so auf den Punkt gebracht, oder? Dass die Ausgangslage, das Abenteuer, das der Roboter dort wird erleben, mit diesen Tieren über eine höchst emotionale Ebene kann sein und sogar, wir sind erwachsene Männer, sogar uns echt wirklich packen kann. Und das gibt in diesem Trailer. Also respektive die Ausgangslage ist dort schon gesetzt. Also ich glaube, ich werde dann wirklich ins Kino mit meinen Kids schauen. Also,
das stimmt. Ist,
wie du sagst,
überzeugt. Ich kann das Gleiche sagen. Ja, verlassen wir Wild Robot. Ein absolutes auch jetzt schon etwas, wo wir uns darauf freuen. Das können wir sagen. Und jetzt kommen wir so langsam zu den unseren Highlights, oder? Kann man das so sagen? Jetzt sind wir schon fast bei den Highlights.
Ich glaube, wir steuern langsam zu den Highlights zu suchen. Obwohl, das eine, es ist auch ein kleines Highlight, wobei ein kleines Kuriles. Beetlejuice.
Ja, also, Beetlejuice, ja.
Beetlejuice ist etwas, weil ich finde, Tim Burton ist doch ohne Virtuos, was Bilder angeht. Also ja. Er hat eine unverkennbare Handschrift, das ist unbestritten. Beetlejuice hat es ja schon mal gegeben, die Verfilmung, die Tim Burton hat gemacht hat. Und ja, der Michael Keaton hat ja den Beetlejuice schon mal verkörpert im ersten Film.
Richtig.
Behaftet mich jetzt nicht, gell? Das ist ein 90er-Werk, wenn ich jetzt da
ja,
richtig
bin. Ja, ich gemeint. Ich glaube, du bist richtig, ja.
Genau. Und wir sehen hier nachher Jenna Ortega und ihre Hauptrolle, die dort auftreten wird, bei der, es ist ja wie eine Art der Fortsetzung eben, wo er dort reingewoben wird. Also, ein Beetlejuice wird wieder geholt werden. Und Fiona Ryder spielt auch wieder mit und William Dafoe. Also das Cast ist auch schon ziemlich hohes Hut. Monica Bellucci wird Beetlejuice Wife, also Frau, spielen. Mhm. Also ihr seht, dass sie eigentlich relativ grosse Namen im Spiel. Eben mit der Aufmachung von Tim Burton. Ja, also ich bin gespannt, ob man das skurrile, cineastische von dem Beetlejuice wieder kann beleben kann. Und das skurrile. Ja, wir werden es erleben. Bin gespannt.
Bin
das
ich auch, ja.
Das ist ein Teaser-Trailer, der nicht lang geht, aber eben nicht der ist noch amüsant. Genau, ich glaube, wir steuern schon direkt auch langsam auf etwas zu, was uns, glaube beide im Science-Fiction-Bereich viel beschäftigt hat, würde ich jetzt mal sagen.
Das stimmt.
Es ist nämlich... Es ist nämlich so ein Trailer rausgekommen.
Ein Trailer rausgekommen, nachdem der Moski ja schon darüber geredet hat und es angekündigt hat, dass er in der Pipeline ist und gleich etwas soll gehen. Muss man hier sagen, jetzt ist er also da, der erste Teaser-Trailer zum neuen Alien-Film, Alien Romulus. Es ist tatsächlich erst ein Teaser, also er ist noch sehr kurz gehalten.
Ja.
Ja, ich bin ja wirklich skeptisch gewesen. Oder ich erwarte ja nach The Covenant eigentlich nicht mehr vom Alien-Franchise und wir beide wissen es, für uns ist Alien 1 oder 2 gehört zu den besten Filmen aller Zeiten. kleiner Tipp auch hier wieder mal, wir sagen es nicht zum ersten Mal, wenn ihr mal wirklich richtig starke Frauenhauptrollen sehen wollt, dann schaut ihr mal Alien 1 bis ja, 3 kann man auch noch sagen. Und er ja, mal. Und ja, und Alien Romulus, jetzt ist der Trailer da und tatsächlich, der Moski hat es auch ein bisschen vorausgesehen, das müssen wir jetzt sagen. Er hat gesagt, das könnte etwas werden und tatsächlich, der versprüht jetzt wieder genau die Vibes, die ich mir eben vom Alien wünsche. Und da habe ich jetzt wirklich habe ich ein gutes Gefühl. Da ist ein Horrorfilmregisseur am Werk, der Fede Alvarez, der hat unter anderem Don't Breathe, die Evil Dead neue Verfilmung gemacht. Hat er auch der From the Dusk Till Dawn Serie mitgeschafft. Und ja, hat auch Don't Breathe 2 gemacht und Texas Chainsaw Massacre, wo er in der Produktion war. Wir reden vom neuen Texas Chainsaw Massacre. Und also mit dem Fede Alvarez ist da schon mal jemand dabei, der Horror versteht, zumindest in gewissen Teilen. Und das sieht man auch schon im Trailer an. He. Also der wird beklemmend. Er hat mir auch Alien Isolation Vibes gegeben. Du bist ja auch Gamer, du wirst das Game kennen. Ich glaube, das kommt sehr so über. Wieder Raumstation und beklemmend und Verfolgungen und düster und dunkel und Überleben und all die Themen, die eben zu Alien gehören, wo in dieser Isolation auch spielt. Und ich habe wirklich das Gefühl, ja. Ridley Scott als Ursprungs-, als Alien-Urvater ist in der Produktion dabei, das ist sicher von Vorteil. Und Fede Alvarez hat hier am Drehbuch mitgeschrieben, das kann man vielleicht auch noch sagen. Galo Olivares für die Kamera und der Jake Roberts hat den Schnitt gemacht. Ja. Und übrigens, der Jake Roberts, jetzt wirst du vielleicht denken, Jake Roberts, wo der Schnitt gemacht hat, der hat auch den Schnitt von Civil War gemacht, wo jetzt gegen das Kino kommt.
Mm-hmm.
Sehr interessant.
Ja. Du sagst also, die Ausgangslage, da kann ich dir beipflichten, oder? Das ist gesetzt, weil hier spürt man wirklich die Tonalität von den zwei ersten Alien-Filmen, oder? Von diesen Alien und Aliens in dem Sinn, spürt man hier einfach auch raus, schon rein vor Aufmachung, oder? Da sind wir wieder bei den praktischen Effekten, sprich Kulissen, wo hier durch die klaustrophobischen Gänge der Survival-Trip startet, oder? Und es ist ja das Bindeglied vom ersten Teil, vom Ur-Alien, zum zweiten Alien-Film und wird dort auch etwas wahrscheinlich aufrollen, vielleicht eventuell auch noch im Plot hinten. Mhm. Und ich sehe hier wirklich auch wieder, sie haben den Vibe, oder, den man hat gesehen in diesen Alien-Filmen, eben die Klaustrophobie, der Horror, dass das Alien auch wirklich wieder eine Gefahr wird für die Besatzung und auch die ganzen Facehugger-Szenen, dass der Facehugger quer durch den Raum springt und wirklich der Horror versprüht wird, oder, und es wird auch gerade auch angeteasert, dass da eventuell ein Android auch wieder im Spiel ist. Natürlich klassische Elemente auch wieder vorkommen. Aber verpackt in eine unglaublich atmosphärische Geschichte. Oder? Und wir müssen hier vielleicht sagen, der Teaser-Trail geht knapp eine Minute, also eine Minute 03, oder?
Ja.
Und in dieser Minute 03 wird gar nicht so viel verraten, aber die...
Es wäre so Stimmung, schön, weil wir ja das immer wieder sagen, wenn sie jetzt gar keinen Trailer mehr würden bringen. Und dann einfach den Film ins Kino
bringen. Ich habe ja hier im Filmfenster, wir haben ja immer wieder die Streitigkeit, Trailers verraten zu viel.
Richtig.
Das ist ja etwas,
zu Recht zum Teil. Extrem.
Zu Recht, absolut. Das ist eine zu Recht die Diskussion, die man macht, oder? Und sogar Trailer zum Teil Fake-Szenen in sich dreht, die in einem fertigen Film nicht mal vorkommen und. Also die Trailer-Diskussion ist schon lange entfacht. Oder dass man eben den Plot komplett vorgespoilert kommt, schon fast zur finalen Szene mündend. Aber ich merke hier ein kleiner Turnaround. Vielleicht bin ich da ein bisschen zu optimistisch, aber Hollywood spart sich, glaube ich, jetzt ein bisschen mehr. Also, klar ist das noch ein Teaser, aber ich habe wirklich das Gefühl, dass vielleicht Hollywood das erkennt. Hey, komm, wir lassen doch den Zuschauer die Freude und eben auch den Trailer, der nicht wirklich zu viel erklärt. Und ich hoffe, dass sie das in Zukunft, wie du sagst, besser verpacken. Weniger ist mehr auf Soundtrack, auf Element, auf Stimmungsmacher einschwenken und nicht viel Bilder.
Das
Und
stimmt,
wenn
ja.
das gelingt, also das ist ne hier bei dem Romulus-Teaser zu 100% gelungen. Also, das ist wirklich ein Giger-seins Vermächtnis, kann man hier sagen, wird wahrscheinlich wieder auferstehen. Also, ich bin ein grosser Alien-Fan, ich mache keinen Hehl draus. Ich finde das Wesen, das er designt hat, Giger, unglaublich stark und es hat dann einfach auch Trash-Filme gegeben, nichtsdestotrotz halt leider. Aber wenn wir zurückkommen zu diesen Qualitätsfilmen, die ja ursprünglich mal durch die Verordnung Giger nochmal hat mitdürfen, daran arbeiten, er hat sich ja immer als Künstler verstanden und ich nehme das so als Filmkunst wahr. Und wenn die Filmkunst von ihm, von dem Wesen wieder so gut und der Horror, wo das Wesen soll entfachen, auf den Bildschirm kommt, steht uns hier großes Kino ins Haus. Es ist im August 24, am 16., wo der Alien-Film Romulus so anlaufen. Ich bin unübertrieben jetzt hier, ich bin ein bisschen auf einem Hype-Train, ich bin sehr gespannt.
Ja, wäre nachher wieder mal auf einen guten Alien-Film. Definitiv. Ja, ich glaube, wir haben viel erzählt heute und wir sind grundsätzlich draus. Wir haben es natürlich nicht über alles können unterhalten, aber es ist doch sehr viel zur Sprache gekommen, was aktuell gerade abgeht. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht noch das eine oder andere Honorable Mention könnten machen. Ich habe da noch vielleicht ein, zwei Sachen, die man nur kurz abfrühstücken kann. Der Nick Cage ist auch immer noch am Start. Er bringt einen neuen, beklemmenden Horror-Thriller, der auf den Namen Arcadian lautet. Lehnt sich so ein bisschen an Signs. Zumindest das tut er mit Mel Gibson, das tut er für den Trailer ein bisschen andeuten. Ist sicher etwas, wo man vielleicht auch nochmal schauen kann. Der Nicolas Cage hat durchaus in den letzten Jahren wieder die ein oder andere gute Produktion in seiner Masse, die er da produziert hat. Und dann haben wir noch Boy Kills World, da kannst du ja auch noch etwas dazu sagen. Wie hat dich der Trailer gedacht, noch kurz als Honorable Mention? Bill
Ja, hier haben wir
Skarsgård.
noch Bill Skarsgård in einer Actionrolle. Ich glaube, der Film verkauft sich als das, was er dann auch sein möchte, sondern so ein R-rated Action-Crasher. Also, es hat mich gerade sofort eigentlich an Gun Akimbo erinnert, was sich auch nicht ganz ernst
Genau.
nimmt, aber auch sehr explizit und brutal ist. Also, wenn der auf Action-Trash steht, ist sicher Boy Kills World nicht falsch. Denke ich
Ja.
einfach so, Funny Action-Unterhaltung würde ich das nennen.
Ein deutscher Regisseur, der hier sein Debüt für Hollywood feiern darf, der Moritz Mohr,
Ah ja, genau, stimmt. Ja.
ist sehr speziell mit per Zufall zu diesem Film gekommen. Mögen wir ihm natürlich auch gönnen, wäre super, wenn wir da noch mehr von ihm könnten sehen und er sich da durchsetzen könnte. Frischer Wind ist immer gut. Ja, und dann haben wir noch. Etwas habe ich nämlich noch unterschlagen. Und zwar kommt es mir jetzt gerade nicht in Sinn. Wenn ich es dir könnte sagen.
Ja, vielleicht noch etwas, was interessant ist, um einzuwerfen. Es gibt eine Post-Production, die mir ist aufgefallen ist. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, weil einfach das Cast unglaublich riesig ist, was die Schauspieler angeht. Das ist nämlich ein Film von Ari Aster. Wie gesagt, anfangs in Pre-Production. Das ist so eine New Western, also New Age Western. Eddington heisst das Ding.
Ja.
Und da werden wir nichts Geringeres sehen als Joaquin Phoenix, der Pedro Pascal, der Luke Grimes, der Emma Stone wird drin sein, der Austin Butler wird dort noch etwas reingeben. Also,
Das tönt doch
castmäßig sieht
spannend, ja.
das dann spannend. Also, sind wir mal gespannt, ob der Ari Aster da etwas vonstatten gibt mit dem New Age Western.
Ja,
Genau.
also es läuft etwas in der Trailer- und Ankündigungswelt. Ich glaube, die Filme bleiben spannend und abwechslungsreich. Mehr können wir eigentlich auch gar nicht sagen. Und wir hoffen tatsächlich, oder die Hoffnung ist hoch, dass wir dieses Jahr wieder mal einen guten Alien-Film sehen. Und mit dem würden wir doch langsam ausfädeln. Ich tue mich deshalb schon mal verabschieden von der Folge 41 mit Trailer und ein paar aktuellen Serien. In dem Sinn, ich bin raus und begebe mich langsam Richtung Bett. Ich wünsche euch einen schönen Tschüss zusammen.
Ich schließe mit dem gerade an. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Geht Filme schauen, habt Sorge. Bis gleich im Filmfenster. Tschüss zusammen.